Hey, alles Lab, Folge 2, Bösewichte Teil 1. Wir sind Tom und Alex. Und ja, Alex, hast du für mich eine Geschichte vielleicht?
Voll von Geschichten. Ja klar, so in meinem Bösewicht-Hirn spinnt sich da spontan so eine Geschichte zusammen. Ich bin Magier-Adept, bin braver Schüler an der Akademie, strebe nach hohem Wissen und stoße irgendwann an meine Grenzen, die meistens wahrscheinlich durch das darfst du nicht vielleicht auch gelegt werden. Und ich merke den Wissensdrang, der mich irgendwo hintreibt, zu sagen, ha, da gibt's noch mehr, da gibt's auch so viel mehr, was ich erfahren darf, was ich wissen darf, und begebe mich dann auf eine Reise ab in die Dunkelheit. Das klingt sehr, sehr romantisch, oder? In den Keller, down the rabbit hole, und beschreite dann eventuell auch Pfade, die in der Wahrnehmung vieler als nicht mehr ganz so koscher angesehen werden, zu sagen, ist da jetzt ein bisschen Blut geopfert worden, ist da irgendwas Dunkles mit am Werke? Und was zum Beispiel nur eine Idee wäre für, warum ist dieser Magier jetzt auf einmal böse oder dunkel oder irgendwie nicht mehr so ganz helle, Entschuldigung, das klingt doof, nicht mehr so ganz auf der lichten Seite anzufinden, sag ich mal so. Was glaubst du, Tom? Was ist die Motivation für sowas?
Ja, also wie ihr merkt, wir werden uns heute über die dunklen Charakterkonzepte, die Bösewichte, Dinge, die ich schon immer mal spielen wollte, uns unterhalten. Was ist Motivation für so einen dunklen Charakter zum Darstellen? Klassisch, auch hier wieder, Wissen ist Macht. Mehr Wissen schadet nicht, und mehr Wissen ist mehr Macht. Von ganz klassisch, der Zweck heiligt die Mittel. Eine weitere Motivation, die man so haben kann, ist natürlich die Kontrolle über etwas. Ich kann einen riesigen Dämon kontrollieren. Ich kann eine Untotenhorde bewegen. Oder, um hier auf Folge 1 zu verweisen, da gab es doch diese Feinde, die haben meine Eltern getötet. Ich möchte, dass nicht nur diese Feinde sterben, sondern alle dieser Art. Beispiel sind klassische Feindrassen wie, hey, die Dunkelelfen waren's, hey, der Ork war's. Oder natürlich kann's auch die Magierin gewesen sein. Ja.
Ja, ich glaube, dieses Gefühl, generell Kontrolle oder Macht auszuüben, kann auch als Charakterkonzept super verführerisch sein. Ich habe mir zum Beispiel Magie als Beispiel genommen. Das geht natürlich auch über Kämpferskill. Ich erinnere mich da so an Assassinengilden, die da so ganz dunkel im Verborgenen ihre Aufträge bekommen haben. Das wäre wahrscheinlich aber auch eher über Geld oder monetäre Lockmittel, von wegen, ich bekomme Geld dafür, dass ich jemand anderen kille. Und nicht so von wegen, ich habe als Hobby eingetragen, ich töte gerne andere Menschen. Kann vielleicht auch sein. Aber wenn ich mich so dran erinnere, meine ersten Lab-Erfahrungen, und ich bin ja eher auf der Empfängerseite von Dunkel gewesen, nicht auf der ausübenden Seite, dann gab es den klassischen Schwarzmagier, also wurden sie dann bezeichnet, oder halt auch Assassine oder Nekromanten. Und vor denen hatte ich immer ganz dolle Angst, weil ich auch nicht ganz genau wusste, was ist jetzt deren Plan? Was möchten die jetzt von mir? Das kann ja auch trügerisch sein, oder? Auf der einen Seite sind sie total nett, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Die sitzen abends am Lagerfeuer und haben Spaß und haben Met und singen und tanzen mit.
Und du wirst überleben, du bist nicht die Zielgruppe.
Genau, ich bin nicht die Zielgruppe. Keiner sagt, oh, eine Bardin tötet sie alle. aber du kennst dich damit besser aus, Tom. Ich glaube, du hast auch schon ein bisschen mehr Spielerfahrung im Bereich Bösewichte.
Ja. Tatsächlich gab es da mal auf einem Korn in Norddeutschland eine wundervolle Szene. Die Nachtgoblins hatten das ganze Spielerlager weil die Spieler im Wald waren, um in einen Kellergewölbe oder einen Dungeon zu gehen, besetzt. Und die paar Leute, die noch im Lager geblieben sind, weil sie sagten, boah, das ist ein weiter Weg, ich habe da keine Lust, die haben die quasi gefangen genommen in der Taverne, gut bewacht. Und dann saßen um das Lagerfeuer herum, saß eine Bardin, die durfte spielen. Und so im Schatten um das Lagerfeuer herum, genauso, dass du quasi gefühlt es nicht gesehen hast, außer du warst halt irgendwie Scout oder irgendwie, du hast dich ein bisschen bewegt. Da saßen dann eine ganze Rotte von Nachtgoblins, die darauf gewartet haben, dass die Spieler dachten, hey, schau mal, das ist ja die Bardin, ah, die singt allein am Lagerfeuer, das ist ja voll schade, gehen wir doch mal hin. Das ist dunkle Motivation. Einfach nur, dass die Bardin war tatsächlich nicht die Zielgruppe. Ja,
Da ergibt sich, darf ich dir eine
ja,
Frage
gerne.
stellen? Da ergibt sich natürlich die Frage, klar, also bin ich jetzt böse, weil ich eine Bedrohung bin für andere oder weil generell die Mittel, die ich zum Durchsetzen meiner Ziele benutze, nicht so ganz rein sind. Ich glaube, irgendwann hat sich ja mal so der allgemeine Konsens gebildet, dass bestimmte Tools zum Wirken von Magie nicht ganz so zulässig sind, wie zum Beispiel, ich benutze Blut von anderen Lebewesen oder vielleicht auch sogar von mir selber.
Was?
Ne? Selbst so vom, ich brauche nur ein winziges Tröpfchen zu, ich schlitze dir die Kehle auf und lass dich ausbluten. Kam nicht so gut an, glaube ich. So die Frage, wie unterscheidest du da
Gut und böse, die Intention macht's.
meinst du es die
Ja.
Intention?
Also, um an dem Nachtgoblin-Beispiel zu sehen, die hatten tatsächlich das Ziel, die wollten unbedingt fröhlich einfach dem Chaos huldigen und die Helden, die Abenteurer, die da waren, die waren halt irgendwie alle zu licht und die waren alle zu freundlich und die haben halt alle nicht dem Chaos angehangen. Und selbst wenn sie dem Chaos angehangen hätten, vermutlich nicht dem der Nachtgoblins.
Also kannst du schon als Spieler in Gefahr sein, wenn du einfach eine andere Gesinnung hast als der klassische oder der Bösewicht in diesem Fall.
Ja, es gibt ja inzwischen dieses Gesinnungschecken nicht mehr über Zauber und ähnliches, weil ein Gespräch zwischen Menschen, also zwischen DarstellerInnen, immer noch besser ist als Gesinnung spüren. Erzähl mal, was bist du? Chaotisch gut? Rechtschaffend böse? Neutral gut? Was bist du denn? Erzähl mal. Das macht so viel Spiel kaputt, deswegen lasst, wenn ihr solche Zauber habt, lasst sie einfach weg. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt doch einfach mal ganz klassisch, also wenn du irgendwie eine Kanne Milch brauchst, gehst du dann zum Bauern und stichst ihn ab, um die Kanne Milch zu bekommen? Oder zahlst du dafür? Klaust du es? Wie machst du denn das? Ja? Das ist ja schon ein Unterschied dabei. Und da hat man schon ein Spiel, weil die andere Person, die gegenüber kann halt sagen, naja, also wenn da so eine Milchkanne alleine rumsteht und niemand in der Nähe ist, dem ich irgendwie Geld dafür die Hand drücken kann, bevor die Kanne da alleine rumsteht, da würde ich mir schon davon eine Tasse nehmen. Das kostet ja niemandem was und das ist ja auch nicht böse gemeint, ich habe ja einfach nur Durst.
Und kein Geld, kein Gold.
Oder ich möchte keins ausgeben.
Ich finde gerade diese Zwei-Seiten-Betrachtung ganz spannend. Also als eigentlich nicht böse Spieler, wenn ich jetzt Menschen begegne, die ich dubios finde, oder Menschen, also SpielerInnen begegne, die ich merkwürdig finde, weil sie von dem Gewandungsstil, von dem Habitus sich im Prinzip so geben, dass ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Ist es für mich als Mitspielende manchmal ganz angenehm, die Motivation erkennen zu können. So dieses, was treibt diesen Charakter an? Bin ich davon betroffen? Das ist ja auch meine eigene Schutzfunktion als Spielerin, zu sagen, bin ich jetzt hier gefährdet? Bin ich jetzt Ziel der ganzen, ne, dieses ganzen Schemes, was dahinter steckt? Oder kann ich mich entspannen? Ich finde, schwer finde ich es, wenn ich das Gefühl habe, derjenige, der jetzt unbedingt böse sein möchte, agiert total willkürlich und nicht nach dem Plan. Dieses, ich bin heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden und mir ist heute Morgen mal danach, jemanden umzubringen. Bin ich das, weil ich einfach nur zur falschen Zeit aufs Klo gehe? Oder ist da wirklich ein Konzept hinter?
Also grundsätzlich ist es so, also da war das, was ich bisher so erlebt habe, es gab früher ja nicht ohne Grund diese Assassinen-Gilden und dann gab es berühmte Gruppierungen und naja, wenn du dann, du kanntest Leute, die Leute kannten und dann hast du Geld in die Hand gedrückt und gesagt, da gibt es diesen Ritter. Und dieser Ritter, der muss unbedingt weg, der stört meine Kreise. So. Und dann sind die irgendwann auf einem Con aufgetaucht. Weil du standest dann quasi auf einer, also es gab einen Steckbrief von deinem Ritter. Und ja, und dann haben die quasi deine Ritterinnen umgeschnitten. Einfach so, aus dem Kalten heraus. Und du hast sie nicht unbedingt erkannt. Irgendwann wusste man dann, ja, ha, Mensch, die gehören da zu dieser Pflanzenorganisation. Das war einer der Assassinen-Gilden. Oder, na, die gehören dann zu dieser anderen Gruppierung. Ich halte mich mal fern. Dunkle Wege alleine, den begebe ich nicht. Die haben das aber gemacht, entweder weil du sie gestört hast. Ganz, ganz früher gab es dann so gefühlte Kill-Listen. Also die haben dann gesagt, auf diesen Con müssen mindestens 3 Leute sterben. Ja, oder dann ist der NSC-Bösewicht. Auf NSC-Bösewichte kommen wir übrigens in Folge 2. Das wird irgendwann in Teil 2. Aber der Bösewicht hat denen dann gesagt, hier übrigens, die und die Leute, die müssen weg. So.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt als Spieler mal sage, ich möchte meine dunkle Seite ein bisschen
Pflegen?
pflegen, erkunden, wie würde ich das denn, wäre es dann einfacher, richtig ein Konzept zu haben oder zu, auch was wir ja schon
Ja.
in Folge 1 sagten, zu Charakterkonzepten, was sowohl für die Guten gilt. Ich habe Triggerpunkte, ich habe bestimmte Reize, ich habe bestimmte Ziele. Was meinst du, ist bei der dunklen Seite der Macht so wichtig, dass man vielleicht glaubhaft einen Bösewicht darstellen kann?
Nehmen wir als Beispiel, bevor ich mal ein konkretes mache, nehmen wir zum, den klassischen Menschen, der Mensch, der halt ausgebildet worden ist als Söldner oder der hat das Kriegshandwerk irgendwann mal gelernt, weil er irgendwo zur Armee musste und dann ist er halt entlassen worden, weil er die Dienstzeit abgeleistet hat oder ähnliches. Und dann hat er sich, weil er Geld verdienen wollte, auf die böse Seite geschlagen. Und er hat halt so viel Geld genommen. Und das meiste Geld haben zahlen die Bösen, die lokalen Bösen halt jeweils. So, dann arbeitet der auf der bösen Seite. Das tut er, weil er hat eine Motivation. Er tut das ganz simpel, weil er Geld haben will. Gier. Ganz, ganz simpel Gier. Und das ist auch die Charaktermotivation, die er hat. Und wenn er nicht dafür bezahlt wird, ist ihm das völlig egal. Ja. Ein konkreteres Beispiel. Ich habe da mal eine Dunkelechse vor vielen Jahren dargestellt. Eine rechtschaffend böse, Bargan-Gläubige. Bargan für die Älteren unter euch. Das ist dieser schwarze Drache, der im Süden der Mittellande und im Süden der Südlande verehrt wird. Diese Echse kam aus Jagtanai, einem Teil der Südlande. Und keiner hat mitbekommen, dass sie böse ist. Ganz einfach, weil diese Echse weiß trug. Ich habe absichtlich eine Farbe gewählt, die du nicht mit der bösen Seite irgendwie in Verbindung bringst. Sondern habe ich einfach mal darauf geachtet, wenn ich böse Dinge getan habe, sowas wie ja, mit irgendeiner Wesenheit mich zu unterhalten und dafür zu sorgen, dass es den Spielern vielleicht etwas schlechter geht, aber ich auf jeden Fall aus dem Schlamassel rauskomme, weil das ist ein Handel. Du handelst immer eigenbestimmt. Deine Ziele, deine Wünsche, du willst vorankommen. Was mit den anderen ist, ist dir im Zweifelsfall völlig egal, wenn sie nicht gerade mächtiger sind und du Katz buckeln musst. So. Die Echse lebt bis heute. Also diese Rolle ist nie getötet worden. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil keiner wirklich gemerkt hat, dass sie böse ist. Jetzt kann man sagen, Lab lebt von Klischee und man sollte es merken. Und die Möglichkeit habe ich immer gegeben in einem längeren Gespräch. Wenn du nicht gerade nur eine Minute dich mit mir unterhalten hast und gesagt hast, ja, das ist halt so eine Echse, das ist so laufende Ledertaschen, da ist der ist ein bisschen komisch, der redet sehr leise und mit sehr, sehr vielen S und Z-Lauten, aber ansonsten ist er halt, ja, macht ja nichts Böses. Er tut ja niemandem was, ja? Er tut ja niemandem was, lässt so viele böse Charaktere überleben, ihr glaubt es nicht.
Okay. Das heißt, im Gespräch hätte der aufmerksame Mitspieler oder die Mitspielerin erkennen können, diese Echse hat nicht mehr alle Schuppen am Körper und hätte dann die Motivation erahnen können.
Die Motivation dieser Echse war, Tod und Lüge in die Welt zu bringen.
Warum?
Das ist relativ simpel. In dem Glauben, dem diese Echse folgt, ist Tod und Lüge. Die Lüge ist immerwährend, während die Wahrheit selber nur ein kleiner Bruchteil oder eine Momentaufnahme des Ganzen ist und die Lüge darüber hinausgeht. Und der Tod ist immer das Ende. Also hat er das beides versucht in die Welt zu bringen. Das hätte man auch durchaus mitbekommen können.
Was war deine persönliche Motivation, so ein Charakterkonzept anzufangen?
Ich wollte mal eine andere Art von magischem Wesen darstellen. Ich wollte mal ein Wesen darstellen, das sich hauptsächlich mit verschiedenen Ebenen beschäftigt, also mit Ebenenforschung, mit irgendwie der Feuerebene und der Luft, also verschiedenen Elementarebenen, aber auch außerhalb der Elementarebenen, mit irgendwelchen dämonischen und untoten Ebenen, was weiß ich, was es da alles so gibt. Klassisches Beispiel ist ja, wenn du stirbst, aber halt nicht in das Totenreich kommst, wo bist du denn dann? Mit solchen Dingen wollte ich mich mal beschäftigen, das wollte ich mal etwas mehr beleuchten, um einfach auch den anderen um mich herum die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, wir erleben zwar immer irgendwie, dass der Magier ein Feuerball wirkt, aber warum tut er denn das? Oder da ist kein Priester da, der Verstorbene oder die Verstorbene wird einfach verscharrt oder wird verbrannt. Warum passiert denn das? Wo gehen denn die dann hin? Und mit solchen Themen wollte ich mich beschäftigen. Ich habe quasi einen dunklen Forscher gespielt.
Spannend. Ja. Wie fandest du, hat dein Umfeld darauf reagiert?
sie haben mich akzeptiert, das ist das Schlimme. Ich habe echt gedacht, oh, ich gehe da auf die, Con und ja, ich überlebe vielleicht so 10 Minuten. Nein, ich habe 4 Tage überlebt auf der ersten und danach war es völlig normal, dann warst du schon quasi akzeptierter Teil der Gemeinschaft oder der Leute und dann, ja.
Genau. Hattest du hauptsächlich mit SpielerInnen gespielt, die dich schon als Tom kannten?
Nein.
Okay. Aber manchmal werden wir so ein bisschen blind, weißt du, so betriebsblind, macht und Motto, ach, das ist der Tom, der tut schon nichts. Ja. Oder zumindest könnte ich das bei mir sagen. Ich glaube, meine MitspielerInnen werden ein bisschen erstaunt, wenn ich auf einmal mit einem dunklen Charakter in der Gruppe zumindest halt um die Ecke käme, ohne dass es vielleicht angekündigt wäre.
Ja.
Ja, aber spannend.
Natürlich war das Charakterkonzept absichtlich so gewählt, dass ich niemanden anders unbedingt dafür töten muss. Also ich muss diese Existenz, diese Rolle in der anderen Person mir gegenüber nicht beenden. Das war mir relativ wichtig, weil ich schon einen verbalen Zwist gern spiele. Also ein klassisches Konfliktspiel, aber auch ich dieses Konfliktspiel nicht bis zum Ende spielen muss. Also ich muss nicht die Rolle beenden, die andere Person mir gegenüber spielt. Das war mir wichtig. Und das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, weswegen diese Echse das Ganze überlebt hat.
Ja. Ich glaube, es ist immer dann schwierig, ich halte es für schwierig, dunkle Charaktere zu spielen, wenn ich grundlegend zur Existenzbedrohung von anderen Charakteren werde. Und um es lax zu sagen, aus Jux und Dollerei. Einfach, weil es geht. Ne, ich habe heute einen schlechten Tag. Mir ist heute mal so nach einer kleinen Assassinentätigkeit, also bringe ich jemanden auf dem Weg zum Klo um, was in bestimmten Spielkreisen und auch Epochen, muss man sagen, gar nicht mal so selten war. Und ich glaube, es gibt so ein ganz charmantes Lied einer Lab-Band, was ich beim Pissen gemeuchelt. Sprach eventuell aus einer ganz fernen Erfahrung.
Ja. Ja, genau. Lassen wir es so stehen. Es gab nicht ohne Grund zwei geflügelte Wörter vor oder um 2000 herum im deutschen Lab. Zum einen nimm deine Klo-Axt mit, weil du brauchtest deine Klo-Axt.
Ach, Klo-Axt,
ja. Ja, aus dem einfachen Grund, weil du bewaffnet auf Klo gehen solltest. Und es gab den Glow-Draw in der Nacht, der quasi am oder um die Örtlichkeit herumstand und versucht hat, dich deines Lebens zu berauben. Ja, leider damals. Ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt. Natürlich muss man auch dazu sagen, SpielerInnen haben auch damals schon gegen Gruppierungen, wenn sie groß genug waren, nichts getan. Es gibt das Pandemonium von einer großen Live-Rollenspiel-Orga. Da ist Torognai, die sind da mit 40 Mann aufgelaufen. Und die ganze Spielerschaft, die irgendwie 200 Leute waren, die haben nichts dagegen getan, weil ja, die haben ja gegen den gemeinsamen bösen Feind gekämpft. Ja, da kann man die ja akzeptieren. Das war damals nicht so. Also das war eine absolute Ausnahme. Standardmäßig hat man immer gegen Böse gekämpft. Du hast den Schwarzmagier erkannt. Ja, dann der Schwarzmagier wollte das auch, oder die Schwarzmagierin wollte das auch, einfach, dass die Rolle dann stirbt. Das war diese Nervenkitzel. Auch das ist eine Motivation, die du haben kannst. Du gehst auf eine Veranstaltung und gehst davon aus, ja, okay, ich versuche mal so lange wie möglich zu überleben mit der Rolle. Und es ist für mich auch völlig okay, eine dritte oder vierte Rolle dabei zu haben, wenn die zweite, weil es die vielleicht dann nicht so böse ist, sondern halt irgendwie die Heckenpennerin ist, dass die dann trotzdem überlebt. Ja, und selbst die kann ja mal sterben. Der Charaktertod war ja früher durchaus häufiger als heute. Von daher, ja, das war viel normaler. Auch wenn Spieler, dunkle Charaktere nie so offensichtlich aufgetaucht sind. Auch da vielleicht mal einen kurzen Schlag. Wie zieht man sich denn an als Bösewicht? Oder wie hat man sich angezogen? Du hast zum einen natürlich die klassische Verkleidung. Der Assassine wird nie erzählen, dass er, also wenn er gut ist, wirst du ihm nie ansehen, dass er der Assassine ist. Also er läuft jetzt nicht in Schwarz rum und hat ein Schild. Hallo, ich bin Ihr freundlicher Assassine. Ich bin für Messertätigkeiten buchbar, ja. Sondern der läuft halt rum wie jeder andere. Und so unauffälliger, desto besser. Das ist auch ein Teil des Nervenkitzels tatsächlich, den man hat als Darstellerin. Zum Zweiten natürlich der Schwarzmagier. Auch der läuft nicht in einer schwarzen Robe rum. Ich weiß, aber es bitte tut es nicht. Wenn ihr überleben wollt, bitte tut es nicht. Und wenn, dann habt eine scheiß gute Erklärung, warum ihr.
Eine Urban Myth, die ich gehört hatte, ich habe die Spielerin, ich weiß es nicht, ich glaube, es war ein Spieler, ein Gaukler, nicht persönlich getroffen. Das war nur so eine Hörensagengeschichte. Der ist in einem bunten Gauklerkostüm rumgelaufen. Und dieses Bunt am Tag war im Wald nachts ganz schlecht zu erkennen. Weil wir haben ja immer nur so Funzellichter. Wir kommen jetzt nicht mit der großen 10.000 Lumen Taschenlampe um die Ecke, sondern wenn du dich mit diesen bunten Kostümen im Wald bewegt hast, meinte dann jemand, das hat man A nicht gesehen und er hat sich an Menschen rangeschlichen am Lagerfeuer und hat sie einfach von hinten umgemessert. Ich will nicht sagen, einfach von hinten hätte bestimmt auch sein Motiv, aber das würde ja die Idee unterstützen, du siehst einfach sehr harmlos aus. Und bist dann doch irgendwie der Finsterling.
Gibt da ganz berühmte Beispiele. Das geht tatsächlich so weit. Auch das ist Spieltaktik gewesen, dass du dich mit zwei verschiedenen Charakteren angemeldet hast. Also du hast quasi einen eigentlichen Charakter, den du spielst, und du hast eine Tarnidentität, die du dann bei der Orga abgibst. Warum? Dass selbst die im Outtime nicht wissen, wer du eigentlich wirklich bist.
Erklär mal, bitte.
Beispiel, du bist ein Mittelland bekannte Nekromantin. Niemand soll wissen, dass du Nekromantin bist. Also sagst du bist Bildhauerin. Du meldest dich mit einer Bildhauerin oder mit einer Künstlerin an. Oder du meldest dich als Schreiberling an. Dann bist du völlig harmlos. Auf dem Charakterbogen steht, ja, das ist irgendwie eine Schreiberling, die lebt schon länger und die wohnt da und da und die kann so ein paar Sachen. Früher musste man ja irgendwie mit Charakterfertigkeiten weitergeben. Aber der eigentliche Charakterbogen, die eigentlichen Konterfeige standen auf einem anderen Charakterbogen, nämlich der der Nekromantin und was sie dann alles konnte und lernte und so weiter. Und erst wenn es wirklich relevant war auf der Veranstaltung, weil es dann hieß, ja, wir müssen uns da mit dem und dem Dämonen unterhalten, dann hat man gesagt, ja, übrigens, ich bin bla 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 von bla 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 und ich bin die Erznekromantin von so und so. Und dann sagt jeder, stimmt, jetzt wo ich euer Gesicht sehe, eine saugute Tarnung. Wir lachen jetzt drüber, aber früher war es leider wirklich so und das ist keine Ausnahme.
Ja, wie du siehst, ich bin da etwas unbelegt. Es hat doch eine dunkle Erinnerung hat es hervorgerufen.
Mir leid.
Die erste Gruppe, die ich hatte, war Vampire Lab und ich bin mit denen dann aber auch auf normales Fantasy Lab gegangen und die wollten unbedingt dunkle Charaktere spielen. Und die haben mich dann in diese Gruppe eingebunden, haben gesagt, ja, solange der Charakter halt nicht so ganz frisch in der Birne ist, kannst du da mitmachen. Und dann habe ich das auch getan und habe mich dann eine Charaktergeschichte zurechtgewurschtelt, die es irgendwie rechtfertigt, dass ich mit diesen Arachniden, das war damals so eine Spinnenanbetergruppe, da gelandet bin. Und der Zufall wollte es, dass wir auf der Con, dass wir Joes in die Arme liefen, beziehungsweise Joes liefen da rum. Auch unter diesem Konzept, ja, wir sind zur Verhandlung hier, keine Ahnung, was da die Joe-Mutter unter so einem großen Sonnenschirm und dann mit ihrer ganzen Bagage im Schlepptau und wir dann so in voller Anbetung von, oh, guck mal hier, die, ne, die wissen, wie es geht und sind dann so ein bisschen zu dieser Anhängerschaft dieser Joe-Gruppe geworden und da haben wir in der Tat, und für mich im Nachhinein ist das super peinlich. Die haben halt gesagt, es gehört halt dazu, dass man Menschen verführt oder hinters Licht führt und sie dann umbringt. Und wir haben in der Tat Spieler irgendwie in den Wald gelockt unter falschen Vorgaben von Hilf uns mal, keine Ahnung was, und dann diese Charaktere umgemessert. Wo ich dachte, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Wieso machen wir das? Ne? Einfach nur, weil wir gerade böse sind und diese Begründung, weil es geht, das wäre eine Sache, die für mich heutzutage ein absolutes No-Go ist. Wirklich ein dickes Entschuldigung an die 25 Jahren an diese Geschichte, weil wir dachten, das macht man so. Wir sind halt nur nach dem Motto die Bösen. Aber ich glaube, wir waren es nicht offensichtlich genug und ich glaube, ich habe zweimal mit der Gruppe gespielt und dann dachte ich mir, das ist überhaupt nicht meins. Es ist für mich nicht transparent genug, es ist nicht durchsichtig genug. Die Motivation war nicht irgendwie erkennbar und ich fühlte mich ganz mies in diesem Konzept und habe dann auch das Charakterkonzept umgeändert, umgewandelt zu, okay, ich fliehe von dieser Gruppe, das war das neue Konzept. Ich bin die, die aus dem Spinnenorden geflohen ist und jetzt irgendwie, ne, als Push-Faktor auf der Flucht ist vor diesen Leuten. Aber ich bin froh, dass dieses böse Konzept, zumindest wie ich das wahrnehme, heutzutage eine andere Motivation hat und eine andere Transparenz hat als damals. Ich glaube, das war einfach viel dieses, ich mache es, weil ich es kann und ich will es mal ausprobieren, ohne in Betracht zu ziehen, was für eine Auswirkung hat mein Tun auch auf die Charaktere anderer. Und ich bin heute wesentlich mehr oder schon seit einer Weile mehr auf der Seite von, ich möchte mit anderen spielen. Ich will sie nicht umbringen, selbst wenn ich einen Grund hätte. Nur selbst wenn damals meine Elfe einen Grund gehabt hätte, den Oger, der da auf diesem Con rumlief, irgendwie mal umzumessern. Wir haben es in der Tat geschafft, es nicht zu tun, sondern ein wunderschönes Spiel zu haben. Und wo die Spieler auch noch vorbeikommen, sagt, es war total witzig. Das ist für mich viel mehr Grund inzwischen zu sagen, wie kann ich es irgendwie so hinbiegen, dass wir noch gemeinsame Spiele haben auf einer Ebene und uns gegenseitig bereichern, selbst wenn unsere Gruppen überhaupt nicht zusammenpassen und es so einen Clash gibt, dann feiere ich das richtig ab. Also ich würde niemandem mehr raten zu sagen, ja, ich bin jetzt so voll der Dunkeltyp und wenn ich kann, dann bringe ich Leute um, weil das steht so in meinem Charakterbogen. Das meiner Meinung nach zerstört mehr Spiel, als dass es kreiert, weil wenn jemand dann sozusagen weg ist, ist er weg. Das möchte ich nicht. Ich möchte jemandem immer noch Spielmöglichkeiten bieten, auch wenn das in Situationen ist, in der ich jetzt zum Beispiel gefangen genommen werde und eigentlich jemand denkt, ja, logisch wäre es. Logisch ist eigentlich gar nichts. Logisch ist das, was ich draus mache. Und wie ich meinen Charakter dann entscheiden lasse, habe ich als Spielerin immer noch die Wahl. Ne? Natürlich könnte ich es mir zurechtlegen nach dem Motto, jetzt ist er mir in die Fänge gegangen, jetzt wäre es ja logisch, wenn ich den ummessere. Nee, es gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten. Die Psyche ist so tief und die Auswahlmöglichkeiten, jemanden im Spiel zu behalten, um mit jemandem zusammenzuspielen, sind so vielfältig. Und ich würde mir wünschen, dass das total abgefeiert wird und dass das mehr in den Mittelpunkt gespielt wird, weil wenn ich jeden um mich herum umbringe, bin ich irgendwann alleine und dann spiele ich mit gar keinem mehr. Das wäre ja schade.
Und andere spielen dann auch nicht mehr mit dir. Tatsächlich, es gab nicht ohne Grund in Deutschland eine Zeit lang den Sinnspruch Heiler schreit der Feind, weil die dunklen Charaktere oder Gruppen natürlich sich dann den Spaß draus gemacht hatten. Auch da sind berühmte Lichthelden draufgegangen dabei, sich den Waldrand an einer bei einer Schlacht zu stellen und nach einem Heiler zu rufen oder einer Heilerin. Und naja, das ist, und als dann die Helden da hingekommen sind, vielleicht so eins zu zweit oder wie auf wie viel auch immer, viel zu wenige, dann sind sie da umgebracht worden. Das ist etwas, was heute keine Option mehr ist, weil man heute einfach, ganz ehrlich, wenn ich so ein Problem habe mit einem bösen oder dunklen Spieler und der nicht gerade darauf auslegt, weil er die gezogene Waffe hat und meint, er muss dagegen mich irgendwie physisch interagieren. Man kann sich wunderbar darauf verständigen, mit Worten einfach einen Konflikt zu spielen und im Zweifelsfall mal kurz den anderen beim Konfliktspiel zur Seite nehmen vorher und sagen, hey, ist das überhaupt okay für dich, wenn wir hier jetzt gleich quasi uns halb anschreien und dass wir uns keine Ohrfeige geben, ist auch gefühlt alles, ja. Also eine angetäuschte, die klassische Bud Spencer-Schelle.
Ich finde heutzutage ist es viel mehr, also ich glaube, auf Zusammenspiel schon ausgelegt. Oder dass es bei einigen doch zum Konzept gehört, zu sagen, ich versuche einfach ein schönes Spiel mit jemandem zu haben, egal welcher Gesinnung der jetzt angehört. Was kann ich da für uns rausziehen? Weil du möchtest, also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich möchte für mich auf jeden Fall eine Win-Win-Situation schaffen. Selbst wenn ich problembeladene Charaktere habe, die eventuell auch kontrovers mal auftreten können.
Ja, naja, es gibt ja auch Charakterkonzepte, die zwar aus dem eher dunklen oder Bösewichtssektor kommen, aber man versucht dann etwas Besseres
Oh ja.
darzustellen. Klassisch, auch hier wieder ein klassisches Beispiel. Früher gab es gefühlte Horden an triste Orden Charakteren. Das sind gute Drows, die glauben an Elistree, das ist die lichte Gottheit im Underdark nach AD&D. Das heißt, eigentlich sind sie gut, ihre Haut und alles. Naja, die kommen halt aus einer ganz bösen Kultur und eigentlich wollen sie nur kuscheln, gefühlt, ja. Ja, das funktioniert halt oft einfach nicht, weil bei einem mag das gehen. Das ist dann der Fremdrassenbonus, wenn er gut dargestellt ist, dann kommt man mit verbalen Konflikten noch hin. Aber wenn davon halt mehrere auftauchen, passt das nicht. Das Gleiche ist natürlich bei einer Dunkelfee oder einem Schwarzorg. Es wird irgendwann kommst du in Erklärungsnot und dann sorgt man selber dafür, dass wenn man unbedingt etwas anderes, fremdartiges, ungewöhnliches darstellen will. Es gibt so viele Facetten, selbst wenn du ein Bösewicht darstellen willst, dass die anderen nicht sagen, puh, muss das jetzt in dieser Form sein? Ich kann nicht mit dir spielen. Also, ich tue mich sehr, sehr schwer. Klassisches Beispiel, wenn ein Elf weiße Haut hat, dann ist das halt ein Schattenelf oder ein Dunkelelf. Ja, ein Drow, die tragen halt meistens schwarze Haut und weiße Haare. Und wenn du sowas siehst, es sind ja lebt von Klischees auch bei Bösewichten. Du diskutierst eigentlich nicht, wenn da Drows aufmarschieren. Und wenn da einer kommt, fragst du, ha, bist du irgendwie nur der Speer? Oder meistens erst fragt man das, wenn man den anderen dann gefangen gesetzt hat.
Ja, oder bist du der verkannte dritte Orden Nummer 375?
Richtig. Und das ist natürlich etwas. Ja, auch Bösewichte funktionieren im Spiel. Ja, auch der Schwarzmagier funktioniert, der dann machtgierig ist und Dinge wissen will. Auch die Assassine funktioniert und natürlich die Nekromantin. Ja, es wird irgendwann schwierig, wenn du so eine Skeletthand trägst, weil du dann irgendwie was Besonderes kannst. Dann hast du halt irgendwann Erklärungsnot, wenn der Priester von um die Ecke vorbeikommt und fragt, sag mal, gesund sieht das jetzt nicht mehr aus, was du da so hast. Willst du vielleicht mal zum Feldscher oder möchtest du einfach mal beichten? Wir finden ja für alles eine Lösung. Spielangebot ist das Wichtige, auch von der dunklen Seite. Da gebe ich gerne noch mal ein Beispiel. Natürlich gibt es diese dunklen Gruppen immer noch, aber es macht halt den großen Unterschied, ob ich den anderen unbedingt umbringen muss, selbst mit Opferregel dafür sorge, dass er keine Optionen mehr hat in der Darstellung, oder ob ich dafür sorge, dass diese Rolle, die ich mit meiner dunklen Gruppe quasi zu Boden gebracht habe, kampfunfähig gemacht habe, wie man das ja nennt. Und dann trotzdem noch Spielangebote gebe, dass diese an einem dunklen Gottesdienst teilnimmt oder dass die irgendwie wieder fliehen kann. Weil damit hat man viel, viel mehr Spielangebot gegeben, weil es klassisches Beispiel auch der Paladin, der von einem Bösewicht zu Boden gebracht worden ist, hat dann davon etwas als Spiel. Der kann davon neue Intentionen in seinem eigenen Spiel generieren.
Total. Was mich zu einer weiteren Ergänzung bringt, das wäre allerdings auch wahrscheinlich Inhalt einer weiteren Folge. Das gleiche gilt ja auch für Superlichtcharaktere. Ne? Bin ich jetzt so auf der Lichtseite, dass mir die Sonne aus dem Popöchen scheint? Und sind meine Mittel, die ich zum Durchsetzen meiner Ideale ansetze, auch wieder quasi schädlich oder bedrohlich für andere Charaktere? Das wäre allerdings, das würde ich gerne in einer anderen Folge machen. Die Hintergründe sind teilweise aber ähnlich. Ich habe eine Motivation, ich habe ein bestimmtes Konzept und wenn ich jetzt dabei bin zu sagen, alle Nicht-Humanoiden, die mir über den Weg laufen, sind im Prinzip schon Asche, bevor sie überhaupt Hallo sagen, kann ich auch damit sehr, sehr also Konfrontationsspiel haben, obwohl ich ja offiziell, und ich mache jetzt Anführungsstriche mit den Fingern, der Gute bin.
Eine gute Gruppe sagte mal zu mir, ich habe es auch von anderen Seiten dann darüber gehört, Magier brennen bunt. Jetzt kann man darüber nachdenken, warum sagen sie das? Ja, ein anderer Spruch von ihnen war, ein Mann, ein Holz, weil wenn man sich dann trifft, hat man mindestens einen kleinen Scheiterhaufen zusammen. Das sind Spielangebote, die kann man natürlich bis ins Extreme treiben. Und dann wirklich auch als Lichtling so Dinge tun, man muss sie aber nicht. Aber das ist tatsächlich das können wir gerne in einer anderen Folge machen. Wir würden gerne wissen, was sind Motivationen von euch für dunkle Konzepte, Bösewichte? Wie spielt ihr es? Was macht ihr dazu? Was hat euch angetrieben? Was hat euch angetrieben, vielleicht eure Gruppe dadurch zu gründen? Was erzählt uns dazu unter alleslab@posteo.de, die Adresse natürlich nochmal in den Shownotes. Und damit würden wir tatsächlich die Folge, glaube ich, auch beschließen. Oder Alex, hast du noch letzte Worte?
Keine berühmten letzten Worte mehr, außer Wissen ist Macht, mehr Wissen ist mehr Macht.
Yay!
Habt eine schöne Zeit. Bis
Bis dann.
bald.
Ciao.